Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Im US-Bundesstaat Georgia zeichnet sich eine politische Sensation ab. Bei den Stichwahlen haben wohl beide Kandidaten der Demokraten gewonnen und das im bisherigen Stammland der Republikaner. Aber weitaus wichtiger wären die Konsequenzen für Washington, denn mit einem Sieg in Georgia wäre die Blockademacht der Republikaner im Senat faktisch gebrochen. Für mindestens 2 Jahre könnten dann die Demokraten ihre Agenda durchsetzen. Wir schalten dazu gleich zu unserer Korrespondentin nach Washington. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Wie geht es nun weiter nach den gestrigen Lockdown-Beschlüssen? Dazu haben sich heute mehrere Bundesländer positioniert. Die EU-Kommission lässt auch den Corona-Impfstoff von Moderna in Europa zu. Die CSU rüstet sich für das Superwahljahr 2021 und auch die FDP hofft auf ihrem Dreikönigstreffen auf neuen Schwung für das kommende Wahljahr. Das Bundeskabinett beschließt eine Frauenquote für Vorstände. WikiLeaks-Gründer Assange bleibt weiter in Haft und Hongkong erlebt eine neue Verhaftungswelle. Aber zunächst in die USA. Dort wird die politische Lage immer bizarrer, denn noch Präsident Donald Trump behauptet weiterhin, trotz aller juristischen Niederlagen, ihm seien die Wahlen faktisch gestohlen worden. Unterstützt nur noch von ein paar Getreuen, zumal der Kongress heute Abend den Wahlsieg von Joe Biden formalisieren wird. Gleichzeitig aber stehen die Demokraten bei den Stichwahlen in Georgia vor einem beispiellosen Erfolg. Doris Simon in Washington. Wie lauten die aktuellen Wahlergebnisse und Trends aus Georgia bei den Stichwahlen für den Senat?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, sieht es danach aus, dass beide Sitze in Georgia an die Demokraten gehen. Ein Sitz, und zwar der für den schwarzen Pastor Raphael Warnock, scheint sehr sicher. Ich sage scheint, weil es ein formales Ergebnis wahrscheinlich erst am Freitag gibt. Bis dahin gibt es noch Zeit für Übersee- und Militärstimmen in Georgia einzutrudeln. Aber wenn man alle die Stimmen sieht, die noch ausbleiben aus den diversen Wahlkreisen, so hat der Wahlleiter gesagt, ein Republikaner übrigens, dass aus diesen Wahlkreisen vor allem und sehr deutlich überwiegend demokratische Stimmen noch erwartet werden, die also diesen Trend bestätigen. Also ein Sitz sicher für Raphael Warnock und der zweite Sitz, da sieht alles danach aus, dass der 33-jährige John Ossoff, ein Investigativjournalist, diesen Sitz erobern wird gegen David Perdue, der seit 5 Jahren Senator ist für Georgia. Augenblicklich sieht es da noch sehr knapp aus, nur 17.000 Stimmen Vorsprung für John Ossoff. Aber wie gesagt, das mit den Stimmen aus den sehr stark demokratisch wählenden Counties gilt auch für ihn. Er hat bisher bei den Stimmverhältnissen da teilweise 75-80% bekommen. Und der republikanische Wahlleiter in Georgia geht davon aus, dass sich auch dort der Trend verstärkt.
Bei einem Doppelerfolg heißt es ja, könnten die Demokraten dann auch in Washington durchregieren, denn sie hätten dann auch die Mehrheit faktisch im Senat. Ist das so zu erwarten?
Durchregieren würde ich niemals sagen, denn was jetzt erreicht würde, wenn beide Sitze an die Demokraten gehen, wonach es aussieht, wäre ein Patt. 50 Republikaner, 50 Demokraten und dann sieht die Verfassung vor, dass mit der Stimme der Vizepräsidentin, und das ist Kamala Harris von den Demokraten, das Ganze zugunsten der Demokraten gewendet werden kann. Und das bedeutet fast alles für die Demokraten. Sie haben nämlich dann die Mehrheitsführerschaft im Senat. Sie bestimmen die Gesetzesvorlagen, die angesetzt werden. Sie machen den Vorsitz in allen Ausschüssen. Praktisch vor allem heißt es zum Beispiel bei Ernennungen, dass sie viele ihrer Kandidaten durchbekommen werden, dass sie zum Beispiel die Richter durchbekommen werden. Bei den ganzen Reformagenda-Themen ist es nicht so einfach. Es gibt viele Gesetze, da braucht man 60 Stimmen und nicht nur 51. Und vor allem darf man nicht vergessen, gerade wenn es so knapp ist, die Senatoren der Demokraten sind breit aufgestellt. Da gibt es ganz Moderate, da gibt es auch Linke. Und da wird es immer um einen Kompromiss gehen und man wird immer, und Joe Biden sicher, versuchen müssen, auch bei den Republikanern Unterstützer zu finden.
Heute Abend, Frau Simon, wird ja der Kongress das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen formalisieren, sozusagen. Ist das reine Routine oder sind da noch Überraschungen zu erwarten?
Heute ist überhaupt nichts Routine an dieser eigentlich zeremoniellen Sitzung. Und ob das heute Abend der Fall sein wird, ist auch noch die Frage. Es geht in weniger als einer Stunde los. Eigentlich ist die Geschichte immer in einer Stunde erledigt. Da werden die Umschläge aus den Bundesstaaten des Electoral College vom 14.12. geöffnet. Wir wissen, Joe Biden hat das deutlich gewonnen vor Donald Trump und verlesen und gezählt und dann verkündigt der Vizepräsident normalerweise das Ergebnis, das ist es. Heute aber wird es Einspruch geben von wahrscheinlich mehr als der Hälfte der republikanischen Abgeordneten und von mindestens 13 republikanischen Senatoren, die sprechen von Wahlbetrug. Eine Anmerkung dazu, Wahlbetrug, obwohl sie zum großen Teil selber bei derselben Wahl gewählt worden sind. Das war dann kein Wahlbetrug. Und wollen das Ganze versuchen aufzuhalten. Es geht dann in ein formalisiertes Verfahren. Beide Kammern müssen über den Einspruch diskutieren. Da aber die Demokraten die Mehrheit haben im Abgeordnetenhaus und auch andere republikanische Senatoren gesagt haben, dass sie dem nicht zustimmen werden, wird der Einspruch dann zurückgewiesen. Das wird sich hinziehen über Stunden. Es wird ein Spektakel werden. Aber am Ende wird, obwohl Donald Trump massiven Druck auf ihn ausgeübt hat, nach Ansicht von Leuten, die nahe dran sind an ihm, Mike Pence, der Vizepräsident, das tun, was alle Vizepräsidenten vor ihm auch getan haben, nämlich den Wahlsieger Joe Biden zum Sieger zu erklären.
Frau Simon, kurz noch, es waren ja heute auch Demonstrationen angekündigt. Wie ist die Lage auf Washingtons Straßen?
Es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich bin heute Morgen da runtergeradelt, denn die Demonstration findet ja direkt in Nachbarschaft zum Weißen Haus statt, im Anschluss an den Garten sozusagen. Und es sind unheimlich viele Menschen gekommen nach Washington, nicht nur die Milizen, über die viel geschrieben wird. Es sind ganz viele normale Leute gekommen. Die Stimmung ist sehr unangenehm. Die Leute sind extrem wütend. Jenseits der Realität, die glauben wirklich, hier ist die Wahl ihrem Donald Trump gestohlen worden. Der hat auch eben nochmal gesprochen seinen Fans und hat gesagt, er hat nicht verloren und er wird niemals eine Niederlage einräumen.
Informationen waren das direkt aus Washington. Dankeschön, Doris Simon. Und damit ins Inland. Die strengen Maßnahmen gegen Corona sind also über den 10. Januar verlängert und sogar noch strenger gefasst worden. Darauf hatten sich gestern ja die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin verständigt. Was das nun konkret heißt, etwa für den Schulunterricht, das wurde erst heute so richtig klar. Gleichzeitig aber geht auch die Debatte über die Impfstrategie in die nächste Runde. Aus Berlin, Caroline Born.
Tage der Zuversicht. So nennt der Gesundheitsminister den Impfstart. Doch für Jens Spahn waren es vor allem Tage der Kritik. Denn es gibt Anlaufschwierigkeiten und vor allem zu wenig Impfstoff.
Grund für den Engpass, für diese Knappheit zu Beginn der Impfkampagne sind übrigens nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern Grund für die Knappheit sind die fehlenden Produktionskapazitäten, die geringen Produktionskapazitäten zu Beginn.
Spahn versichert erneut, es werde in Deutschland genug Impfstoff für alle geben, sodass bis Sommer allen in Deutschland ein Angebot zur Impfung gemacht werden könne. Allerdings rechnet der Gesundheitsminister im ersten Quartal dieses Jahres nur mit 2 Millionen Dosen und ruft dazu auf, sich das Etappenziel vor Augen zu halten, nämlich erst in den Pflegeheimen zu impfen. In einem Kabinettsausschuss hat Kanzlerin Angela Merkel heute mit den zuständigen Ministern darüber beraten, wie sich die Impfstoffproduktion hierzulande steigern lässt. Ein offenbar eilig einberufener Krisengipfel zum Impfstoffmangel, so sieht es FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Er verlangt, dass sich der Bundesgesundheitsminister für das sogenannte Impfversagen der Bundesregierung entschuldigt. Nicht nur die Opposition, auch die SPD hatte zuletzt eine nicht ausreichende und zu langsame Versorgung mit Impfstoff kritisiert. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte einen vierseitigen Fragenkatalog an Jens Spahn formuliert. Es hatte Spekulationen gegeben, dass die Kanzlerin Spahn die Zuständigkeit für das Impfen entziehen würde. Der sprach heute von einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und beim nun zweiten in der EU zugelassenen Impfstoff von Moderna geht Spahn davon aus, dass die Lieferungen in der nächsten Woche starten werden.
In welcher Größenordnung und wie sich das dann über die Wochen entwickelt, werden wir eben dann mitteilen können. Den Ländern vor allem, die das ja wissen müssen für ihre Planung, wenn das mit Moderna und den anderen Mitgliedstaaten dann auch vereinbart ist. Das wird aber jetzt sehr zeitnah und zügig geschehen.
Hoffnung gibt auch ein weiterer Produktionsstandort in Marburg für das Unternehmen BioNTech, der laut Spahn im Februar in Betrieb genommen werden könnte. Neben dem Impfen sei es wichtig, Kontakte zu reduzieren, so der Gesundheitsminister weiter. Als schmerzhaft, aber notwendig bezeichnete er die Beschlüsse von Bund und Ländern. Die hatten sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar und eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen geeinigt. Und in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert auf über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, dürfen sich die Menschen zudem künftig nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dies trifft momentan auf über 100 der über 400 deutschen Landkreise zu. Wie genau die Länder die neuen Vorgaben in Länderverordnungen gießen wollen, ist, Stand Mittwoch später Nachmittag, teilweise noch offen. Mehrere Bundesländer haben angekündigt, die Entscheidungen auf Ende der Woche zu vertagen. Andere, wie Berlin oder Rheinland-Pfalz, verlängerten den Lockdown, aber vertagten die Entscheidung zur 15-Kilometer-Regel. Niedersachsen will die Regelung nicht ohne weiteres umsetzen. Ein weiterer Knackpunkt sind die Schulen, die bis Ende Januar noch geschlossen bleiben sollen, mit möglichen Ausnahmen für Abschlussklassen und Grundschulen. Definitiv keinen Präsenzunterricht im Januar wird es in Nordrhein-Westfalen geben. Schulministerin Yvonne Gebauer hat angekündigt, dass Kinder im Distanzunterricht lernen sollen. Bayern plant, die Faschingsferien abzusagen. In dieser Woche könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, so Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Politiker teilt außerdem mit, seine Gesundheitsministerin zu entlassen. Melanie Hummel war im vergangenen Jahr wegen Pannen bei den Corona-Tests in Bayern stark in die Kritik geraten, doch Söder hielt an ihr fest. Ihr Nachfolger wird der bisherige Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holleczek.
Caroline Born, klar ist, in Deutschland könnte mehr geimpft werden, wenn es mehr Impfstoff gäbe. Denn die Infrastruktur dafür, die haben die Bundesländer ja längst aufgebaut. Allein es fehlt am entsprechenden Serum. Da gab es heute positive Meldungen aus Brüssel. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Denn nach BioNTech, Pfizer hat jetzt auch Moderna die Zulassung für Europa erhalten. Peter Kapern.
Am Mittag gab die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam, grünes Licht. Und am Nachmittag segnete die EU-Kommission die Entscheidung dann formell ab. Auch der Impfstoff des US-Herstellers Moderna darf jetzt innerhalb der EU genutzt werden. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken.
Die Zulassung des Moderna-Impfstoffes ist ein wirklich gutes Zeichen. Die Wirksamkeit ist vergleichbar mit dem Impfstoff von BioNTech. Das versetzt uns in die Lage, sofort mehr Menschen mit Impfstoff versorgen zu können und dafür zu sorgen, dass die Immunisierung vorangetrieben wird.
Insgesamt haben die EU-Staaten 160 Millionen Impfstoffdosen bei Moderna geordert. Allerdings, die Produktion läuft erst an, weshalb erst nach und nach größere Bestände geliefert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet für Deutschland mit 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs im ersten Quartal. Trotzdem sieht der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese die EU gut aufgestellt.
Das wird eine Zeit dauern, aber wir sind wirklich auf einem guten Weg. Der nächste mRNA-Impfstoff steht mit dem CureVac-Impfstoff schon in der dritten Phase der klinischen Prüfung und kann im Frühjahr, wenn es gut läuft, eine Zulassung bekommen.
Die drei Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, CureVac und Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe, die auf gentechnischem Weg hergestellt werden. Dazu hat die EU traditionelle Seren, sogenannte Vektorimpfstoffe und proteinbasierte Impfstoffe geordert. Das Ziel der EU-Kommission bei ihren Verhandlungen im vergangenen Jahr war es, möglichst viele verschiedene Optionen zu haben, in einer Zeit, in der noch nicht absehbar war, welche Impfstoffentwicklungen überhaupt erfolgreich abgeschlossen werden können. Der heute zugelassene Impfstoff von Moderna hat gegenüber dem von BioNTech Pfizer große Vorteile, wie Timo Wölken erläutert.
Dass er zum Beispiel nicht bei minus 70 Grad transportiert und gehandhabt werden muss, was die Verbreitung sehr viel einfacher macht und damit Probleme ausgeschlossen werden können, wie zum Beispiel in Bayern, wo der Impfstoff von BioNTech in völlig ungeeigneter Weise in Campingkühlboxen transportiert wird und der Impfstoff dann vernichtet werden muss.
In den kommenden Wochen und Monaten ist mit weiteren Impfstoffzulassungen zu rechnen, weshalb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute noch einmal betonte, man werde über mehr als genug sichere und effektive Impfstoffe für alle Europäer verfügen. Dennoch herrscht in der Europäischen Union Verwirrung um ein Paket von 30 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Jene 30 Millionen, über die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seit Dezember immer wieder sagt, er habe sie national zugekauft. Genau das nationale Zukaufen, untersagt jedoch die Vereinbarung, die die Staats- und Regierungschefs im Frühjahr vergangenen Jahres getroffen hatten. Darin hatten sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, parallel zur EU-Kommission keine Verhandlungen mit Impfstoffherstellern zu führen. Wann genau dieser nationale Zukauf stattgefunden hat und aus welchen Gründen, das ist bislang nicht geklärt. Was in einigen europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere in Italien, wieder die Vermutung nährt, das reiche Deutschland habe ein weiteres Mal Sonderwege beschritten zum Nachteil der EU-Partner.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Auf die schönen Bilder aus dem verschneiten Kloster Seeon in Oberbayern musste die CSU dieses Mal verzichten. Wegen Corona wurde das traditionelle Auftakttreffen kurzerhand als hybride Veranstaltung ins weniger beschauliche Berlin verlagert. Aber wichtiger sind ja ohnehin die Inhalte für das bevorstehende Superwahljahr 2021. Katharina Hamberger.
Fernsehturm statt Klosteridylle. Die CSU-Landesgruppe tagt Corona-bedingt nicht in Seeon, sondern im Berliner Kongresscenter. Weil man auf eine Präsenzveranstaltung nicht verzichten wollte, sind die Christsozialen hierher ausgewichen. Dann muss kaum jemand extra anreisen oder im Hotel übernachten. Auch CSU-Chef Markus Söder muss sich noch an die neue Umgebung gewöhnen.
Es ist alles irgendwie anders. Wir tagen anders als sonst, hier auch als CSU, in unserer Winterklausur. Statt vor dem Kloster sind wir in einer ganz anderen, sicher spannenden Umgebung, aber doch ungewohnt für die CSU.
Ungewohnt, aber vielleicht doch etwas, mit dem er klarkommen könnte? Denn die Frage, die diese Klausur begleitet, ist, könnte Söder Kanzlerkandidat der Union werden? Da hält er sich weiter bedeckt und verweist, wie zuvor auch schon Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, auf den Zeitplan der Schwesterpartei CDU.
Es ist ganz wichtig, dass es am Parteitag jetzt eine Entscheidung gibt, dann wissen wir das. Dann werden wir die Wochen darauf schauen, gemeinsam uns auch auf den Weg zu machen.
Die Personalfragen wolle man, also CDU und CSU, dann erst nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beantworten. Da sei man sich auch mit allen Kandidaten für den CDU-Vorsitz einig. Weiter will Söder sich nicht festlegen. Er ist der einzige Gast vor Ort bei dieser Klausur. Alle anderen Gäste werden per Video zugeschaltet. Abgeordnete und Journalisten und Journalistinnen müssen am Eingang einen Corona-Test machen. Außerdem gilt überall Maskenpflicht. Traditionell nutzt die CSU die Klausur, um schon einmal Pflöcke für das kommende Jahr einzuschlagen. Es soll eine Reihe von Papieren zu unter anderem Digitalisierung, Familienpolitik und innerer Sicherheit beschlossen werden. So will die CSU eine Ausweitung der Elternzeit, eine europaweite Digitalsteuer und einen härteren Umgang mit sogenannten Gefährdern. Deutlich wird auch, mit dieser Klausur bereiten sich die Christsozialen schon mal auf einen Lagerwahlkampf im kommenden Wahljahr vor. Auch wenn noch nicht klar ist, in welcher Rolle sie in den Wahlkampf gehen wird, ob als Unterstützung für einen CDU-Kanzlerkandidaten oder doch für einen aus den eigenen Reihen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nennt die Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung.
Die Richtungsentscheidung ist die Frage, ob eine Koalition unter Führung der Unionsparteien zukünftig dieses Land regiert oder ob es eine linke Mehrheit gegen die Union gibt.
Vorhersehen lässt sich in diesem Wahlkampf dennoch nicht viel. Es wird einer mit vielen Unbekannten.
So, und deswegen wird es eine für uns alle ungewohnte Situation sein,
sagt Söder und meint damit unter anderem, dass auch seit 1949 zum ersten Mal die Amtsinhaberin nicht mehr als Kanzlerkandidatin antritt. Diese, also Angela Merkel, wird morgen zu Gast sein. Das war sie schon einmal 2016. Damals war allerdings nicht nur das Wetter, sondern auch der Empfang eisig. Die CSU war unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Heute ist die Situation anders. CDU und CSU haben sich zusammengerauft. Die Christsozialen singen sogar Lobeshymnen auf die scheidende Kanzlerin.
Die Bundeskanzlerin wird uns in der deutschen Politik und in der Führung der Politik sehr fehlen.
Ein Satz, der vor wenigen Jahren einem CSU-Vorsitzenden wahrscheinlich nicht so ohne weiteres über die Lippen gekommen wäre. Merkel kann sich morgen also auf einen warmen Empfang bei den Christsozialen einstellen.
Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger. Die FDP wiederum erlebt derzeit eher durchwachsene Zeiten. Bei den Umfragen dümpelt die Bundespartei nur knapp über der 5%-Marke. Außerdem gibt es einen Richtungsstreit. Insofern war auf dem virtuellen Dreikönigstreffen auch der Erwartungsdruck auf Parteichef Christian Lindner groß. Informationen dazu von Klaus Remme.
Es war ein in jeder Hinsicht anderes Dreikönigstreffen der FDP, als Parteichef Christian Lindner gegen 11:30 auf der Bühne des Staatstheaters in Stuttgart vor die Kamera trat, drehte er sich kurz und schaute in den dunklen Zuschauerraum.
Ein ungewöhnliches Bild. Und vielleicht, meine Damen und Herren, empfinden es manche von Ihnen auch verstörend. Vor leeren Rängen, vor freien Plätzen.
Auch die Rede des Parteivorsitzenden war eine andere. Lindner sprach wie immer frei, doch viel kürzer als in Vorjahren. Er blieb unter 40 Minuten und es war thematisch keine fulminante Tour d'horizon. Natürlich stand die Pandemie im Mittelpunkt. Die FDP versucht es seit Monaten als politische Kraft, die einerseits das Virus und seine Gefahr ernst nimmt. Auch heute mahnte Lindner wieder, tragen Sie Masken, halten Sie Abstand, prüfen Sie ernsthaft alle Argumente, bevor Sie sich gegen eine Impfung entscheiden. Und andererseits massive Kritik am Corona-Management der Bundesregierung übt. Politikversagen mit Ankündigung, so nannte Lindner das heute in Stuttgart. Mit Blick auf die jetzt beschlossene 15-Kilometer-Regelung, die ungeklärten Schulfragen und die weitere Einschränkung privater Kontakte, sagte er:
Die gestern beschlossenen Freiheitseinschränkungen, sie sind leider vielfach nicht verhältnismäßig, sie sind aber auch nicht praxistauglich. Und in manchen Fällen führen sie sogar zu inhumanen Ergebnissen.
Er plädierte für regional differenzierte Lösungen und einen Impfgipfel, um mögliche Hürden zu überwinden. Mit der Verteidigung von Grundrechten und der wirtschaftlichen Erholung sehen die Liberalen zwei klassische FDP-Themen ganz oben auf der Agenda. Angesichts der Diskussion um Grundrechte von bereits Geimpften sieht Lindner schon jetzt, so wörtlich, eine Verformung der Liberalität.
Wenn in einer Gesellschaft damit begonnen wird, die Grundrechte, die in unserer Verfassung verbrieft sind, umzuformen in eine Form der Privilegien, dann verändert das den Charakter unserer Gesellschaftsordnung insgesamt.
Der Erfolg von BioNTech in Rheinland-Pfalz sei Inspiration, doch leider sei Deutschland nach wie vor kein fortschrittsfreundliches Land.
BioNTech ist nicht repräsentativ für Deutschland, wie es ist. Aber diese Erfolgsgeschichte ist eine Inspiration für Deutschland, wie es sein könnte.
Das war die Vorlage für das politische Angebot der FDP im Wahljahr 2021. Die Liberalen setzen auf Modernisierung, Digitalisierung, auf einen technologieoffenen Ideenwettbewerb auch beim Klimaschutz. Staatsfrömmigkeit oder Eigenverantwortung, das sei die Grundsatzentscheidung in diesem Wahljahr, spitzte Lindner zu.
Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung für unser Land. Mehr noch, wir haben Lust auf Gestaltung. Wir haben Lust darauf, nach dem Ende der Ära Merkel am nächsten Kapitel unseres Landes mitzuschreiben.
Doch bis dahin, bis zu einer möglichen Regierungsbeteiligung im Bund, ist es noch ein weiter Weg. Und der führt über Landtagswahlen im März und über deutlich bessere Ergebnisse, als die aktuellen Umfragen in Aussicht stellen.
Klaus Remme war das über das Dreikönigstreffen der FDP. Für Aufsichtsräte gibt es bereits eine Frauenquote, nicht aber für die Vorstände großer Unternehmen. Dort aber sind Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Deshalb will die Bundesregierung jetzt nachhelfen. Kritikern geht die geplante Neuregelung allerdings nicht weit genug. Björn Dake hat die Einzelheiten.
Vom Bundesverband der Arbeitgeber heißt es, man unterstütze Vielfalt in der Führung großer Unternehmen, aber eine gesetzliche Quote sei verfassungsrechtlich fragwürdig. Auch die Grünen im Bundestag kritisieren den Kabinettsbeschluss. Sie halten die Vorgaben aber für zu lasch. Ein Kulturwandel hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit ist ihrer Meinung nach so nicht zu schaffen. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt strengere Regeln. Unionsfraktionsvize Nadine Schön spricht dagegen von einem Meilenstein. Ihr war wichtig, dass die Quote nicht nur für Vorstände in privaten Unternehmen gilt, sondern auch im öffentlichen Dienst, bei Krankenkassen und in Firmen mit Bundesbeteiligung. Der Entwurf sieht vor, dass in einem Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand sitzen muss. Das gilt aber nur, wenn es mehr als drei Vorstände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt und das Unternehmen an der Börse notiert ist. Aktuell sind das gut 100. Die beiden SPD-Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lambrecht zeigen sich stolz, dass nach jahrelangem Streit die Quote für Vorstände auf dem Weg ist. Ihrer Meinung nach geht es nicht ohne verbindliche Vorgaben. Freiwilligkeit funktioniere nicht. Das habe sich schon bei der Frauenquote in Aufsichtsräten gezeigt. Die gibt es seit 5 Jahren.
Björn Dake über die Kabinettspläne für eine Frauenquote für Vorstände. Und damit noch einmal ins Ausland. Erst am Montag hatte ein britisches Gericht entschieden, dass WikiLeaks-Gründer Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Aber die Hoffnung seiner Anhänger auf eine Freilassung auf Kaution aus einem britischen Gefängnis, die erfüllte sich heute nicht. Informationen dazu von Christine Heuer.
Fluchtgefahr. Für die Richterin ist sie das wichtigste Argument, Julian Assange nicht gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen. Vorgestern hatte Vanessa Barreza seine Auslieferung an die USA abgelehnt, weil Assange selbstmordgefährdet sei. Jetzt sagt sie, mit seiner Flucht in die Botschaft von Ecuador habe der Whistleblower auch in der Vergangenheit gegen Kautionsauflagen verstoßen. Sie sei sicher, dass er sich den Gerichten wieder entziehen werde. Und die USA hätten einen Anspruch, gegen das Auslieferungsverbot in Berufung zu gehen. Julian Assanges Anhänger finden das Urteil unlogisch. Wenn er zu krank für ein US-Gefängnis ist, wie kann er dann gesund genug sein für ein englisches Gefängnis, in dem er die meiste Zeit isoliert lebt, fragen seine Unterstützer. Assanges Verlobte Stella Morris nach der Urteilsverkündung im Blitzlichtgewitter der Kameras.
This is a huge disappointment.
Es ist eine große Enttäuschung. Julian sollte gar nicht erst im Gefängnis sitzen. Ich fordere die britische Justiz auf, die Vorwürfe fallen zu lassen und den US-Präsidenten Julian zu begnadigen.
I urge the Department of Justice to drop the charges and the President of the United States to pardon Julian.
Morris meint den amtierenden US-Präsidenten. WikiLeaks wendet sich mit Gnadenappellen auch schon an Joe Biden. Die amerikanische Anklagevertreterin Claire Dobbin sagte, das Gericht solle sich keine Illusionen machen über Julian Assanges Möglichkeiten, in ein anderes Land zu fliehen. Das Angebot Mexikos, ihm Asyl zu gewähren, hat ihm vor Gericht geschadet. Sein Anwalt beteuerte vergeblich, Assange wolle nur in Frieden mit seiner Familie in London leben und sei bereit, eine elektronische Fußfessel zu tragen, damit man ihn jederzeit orten könne. Die USA haben heute offiziell Berufung gegen das Auslieferungsverbot angekündigt. Julian Assanges Verteidiger wollen vor Gericht weiter um seine Freilassung kämpfen.
Julian Assange muss weiter im Gefängnis bleiben aus London. War das der Bericht von Christine Heuer? Mit Hilfe des sogenannten Sicherheitsgesetzes geht die Hongkonger Regierung seit Monaten rigoros gegen die Opposition vor. Aber mit der jetzt erfolgten Verhaftungswelle erreicht die staatliche Repression eine neue Qualität. Harsche Kritik gab es deshalb nicht zuletzt aus Europa. Ruth Kirchner hat die Einzelheiten.
Nach der größten Verhaftungswelle in der Sonderverwaltungsregion Hongkong seit letztem Sommer gab es weltweit massive Kritik und Appelle an China, die Autonomierechte Hongkongs zu respektieren. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einer weiteren Erosion der Freiheitsrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Hongkong. Der Sprecher der EU-Kommission forderte die sofortige Freilassung der 53 Festgenommenen.
La loi sur la sécurité nationale.
Das nationale Sicherheitsgesetz wird benutzt, um jeglichen Dissens zu unterdrücken, sagte Kommissionssprecher Peter Stano. Die politischen Rechte und die Menschenrechte in Hongkong seien durch das Grundgesetz Hongkongs und internationales Recht geschützt, das auch für China bindend sei. Amnesty International nannte die Festnahmen einen offenen Angriff auf die Grundrechte der Hongkonger Bürger. Es wird immer schwieriger für die Menschen herauszufinden, was eigentlich noch erlaubt ist, sagt Amnestys Regionaldirektor Joshua Rosenzweig in Hongkong. Und die Absicht dahinter ist sicherlich, politische Opposition abzuschrecken, wenn nicht ganz zu vernichten. Am Morgen hatte die Hongkonger Polizei 53 demokratische Aktivisten festgenommen, darunter mehrere ehemalige Parlamentsabgeordnete und einen amerikanischen Anwalt. Ihnen werden Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz vorgeworfen, das Peking der Sonderverwaltungsregion im Sommer aufgezwungen hatte. Konkret geht es um den Vorwurf der Subversion. Demokratische Aktivisten hatten im Juli eine inoffizielle Vorwahl organisiert, um die Chancen der Opposition bei den Parlamentswahlen zu verbessern. Ziel war eine Mehrheit der Sitze im Parlament, um dann Vorhaben der Regierung blockieren zu können. Dazu kam es aber nie, denn die für September geplanten Parlamentswahlen wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der Vorwurf der Subversion sei daher völlig lächerlich, sagte der Vorsitzende der prodemokratischen Civic Party, Alan Long.
This is ridiculous. dangerous to the extreme.
Doch Hongkongs Sicherheitsminister John Lee sagte, die Oppositionellen hätten mit ihrer Aktion versucht, Hongkong in den Abgrund zu führen.
The operation today.
Der Einsatz richtete sich gegen Elemente, die im Verdacht stehen, in das Verbrechen des Umsturzes oder der Einmischung in die Amtsführung der Regierung verwickelt zu sein.
Execution of duties.
Das Außenministerium in Peking ging noch einen Schritt weiter. Mit den Festnahmen seien Versuche von externen Kräften und Individuen in Hongkong verhindert worden, die Stabilität und Sicherheit Chinas zu untergraben, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying. Der letzte britische Gouverneur Hongkongs, Chris Patten, sprach hingegen von der so wörtlich brutalen Zerstörung einer freien Gesellschaft durch China. Er forderte die EU auf, die Umsetzung des gerade erst vereinbarten Investitionsabkommens mit China zu stoppen.
Neue Verhaftungswelle in Hongkong, das war der Bericht von Ruth Kirchner. Und eben melden die Agenturen, der polnische Skispringer Kamil Stoch, er hat zum dritten Mal die Vierschanzentournee gewonnen. Ja, und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Da geht es zum einen um die sich abzeichnende Machtverschiebung im US-Kongress und auch zur Positionssuche der FDP. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.